Hi Ümit.
Ah, einen wunderschönen guten Tag, Herr Käsbohrer. Gedacht, ich begrüße dich mal ein bisschen, wie sagt man da, ein bisschen offizieller.
Das ist bei so offizieller?
Ja, jetzt, ich habe halt gedacht, ich sag mal was Neues. Aber du warst mal wieder ein bisschen, du warst mal wieder ein bisschen schneller.
Ja, das muss schon sein.
Ja, das stimmt. Die Macht der Gewohnheit.
Ja, und sonst ziehe ich ja immer den Kürzeren, weil du ja, das muss man mal enthüllen und offenlegen, unser Mann am Mischpult bist und eigentlich für die Tontechnik ist, zuständig
das,
ist.
Das sagst
und
du
deswegen
jetzt.
Bin ich da immer irgendwie derjenige, der eigentlich den Kürzeren zieht.
Das sagst du doch jetzt nur, weil es die letzten Male so einen schlechten Ton gab. Aber du hast
ja,
recht.
Ja, das war tatsächlich so, recht. Genau. Wir haben dank mancher Zuschriften plötzlich mitgekommen, dass der Ümit sehr gut zu verstehen ist und der Thomas eigentlich viel schlechter.
Ja, es war wirklich eine Herausforderung, weil wir andere Gegebenheiten hatten, als wir es sonst teilweise, als wir es sonst natürlich haben, wenn wir gemeinsam im Studio sind. Und wenn es dann auf Entfernung ist und dann die Mikrofone sich ändern auch mal, dann haben wir so ein bisschen gestruggelt. Aber dank euch tatsächlich, ich bin jetzt mal ziemlich sicher, dass wir es jetzt ganz gut hingekriegt haben. Wir zwei haben uns nochmal hingesetzt, das Setup einfach nochmal sind wir durchgegangen und jetzt solltest auch du gut zu hören sein, lieber Thomas.
Ja, danke für den tollen Grundkurs in Tontechnik. Also ich war beeindruckt, wie komplex das ist.
Das freut mich, ja. Also ich freue mich natürlich riesig, dass es jetzt auch einfach besser matcht. Wir sind ja weit voneinander entfernt und trotzdem, die Technik macht es möglich. Das ist doch mal was Feines. Gell?
Ja, wir sind gespannt, ob eure Zuschriften diesmal zufriedener sind. Das war wirklich ein bisschen ein Balanceakt für manche, die sagten, das geht nicht, wenn ich auf der Autobahn bin, dass ich ständig, wenn der Thomas dran ist, die Lautstärke hochdrehen muss und wenn der Ümit dran ist, ich wieder die Lautstärke leise drehen muss. Einhernd auf der Autobahn.
Ja, naja, ging mir genauso. Also bei der letzten habe ich mich ganz schön selber geärgert und ich kann es nachvollziehen, wenn der eine oder andere von euch gesagt hat, nö, kann jetzt immer weiterhören. Aber jetzt in alter, neuer, qualitativ hochwertiger Frische und auch für die Zukunft wieder in diesem Setup sind wir wieder besser zu hören. Ist ja auch wichtig bei einem Podcast, gell?
Ja, das ist A und O, dass das einfach gut ist. Sag mal, was hast du mitgebracht?
Ja, sage ich dir gleich, und bevor ich das mache, bevor ich dir sage, was ich mitgebracht habe heute für ein Thema, weil du mir ja das letzte Mal die Show gestohlen hast, in dem du dran warst und eigentlich ich, aber wenn ich mir die Reihenfolgen anschaue, das doch wieder anders war, also es ist recht verwirrend. Aber bevor ich loslege mit meinem Thema, will ich mich erst nochmal beim Sebastian bedanken. Der hat uns nämlich am 9. Januar eine schöne E-Mail geschrieben mit einer Geschichte, weil wir hatten ja mal darum gebeten, dass ihr uns eure Segelgeschichten einfach mal schickt, weil wir ja auch so ein bisschen aus unserer Vergangenheit die ein oder andere Story rausgepackt hatten. Und er hat da was Schönes geschrieben. Ich will jetzt einfach mal kurz die paar Zeilen wiedergeben. Er hat geschrieben, lieber Thomas und Ümit, gerne möchte ich eine verrückte Geschichte vorschlagen. Ich habe 2022 im Winter einen Motorsegler gekauft, der in Hannover am Mittellandkanal lag. Ich habe das Boot Ende November gekauft und wollte es unbedingt umgehend nach Berlin über den Wasserweg überführen, um es dort zu überholen, bevor es weiter über die Oder an die Ostsee gehen soll. Mein erstes Boot. Absolute Ungeduld. Eine Woche nach Kauf setzte aber Dauerfrost ein und alle Gewässer froren zu. Trotz GFK-Rumpf hielten wir aber an einer Überführung im Dezember fest und hofften auf steigende Temperaturen. Am Tag, als ein Traktor die Masten und das gesamte Rigg von einer alten Scheune brachte, war das Boot komplett festgefroren und nur der Eisbrecher kam noch durch das Wasser. Wir haben dann mehrere Tage gewartet und irgendwann setzte die Schmelze ein. Was dann folgte, war eine komplett verrückte Überführung von Hannover nach Berlin über den Mittellandkanal und Havel. Ohne funktionierende Heizung, umgeben von Eisschollen. Mit mehr Glück als Verstand. In der ersten Nacht wurden wir von entgegenkommenden Berufsschifffahrt und ihren Flutlichtscheinwerfern geblendet, sind beinahe blind in ein Eisfeld gekracht und wurden immer wieder von nur schwer zu erkennenden Eisschollen überrascht, die mit Bootshaken abgewehrt wurden. Verdutzte Hafenmeister, die sich wunderten, wie ein Sportboot noch zwischen Weihnachten und Neujahr bei den Temperaturen unterwegs ist und am Ende die Ankunft zu Silvester in Berlin. Kalte Nächte in Schlafsäcken, ständig beschlagene Scheiben und Navigation in der Nacht nur mit der Hilfe von Taschenlampen bei strömendem Regen. Also lieber Sebastian, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns überhaupt so viel zu schreiben. Und ich fand die Geschichte schon sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also du hast dann auch noch so tolle Bilder mitgeschickt, wo ihr da lachend als Crew zu sehen wart und dann auch Bilder wie, ja, wie das Boot geliefert wurde und von dem Wetter. Ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da das ein oder andere Mal geschwitzt habt. Also bei so kalten Temperaturen.
Ja. Eine ganz ungewöhnliche Geschichte, weil Segeln oder unterwegs sein auf dem Wasser in einer vollkommen ungewöhnlichen Jahreszeit, raus aus der Komfortzone ist das Motto, einfach mal irgendwie auch was anderes gemacht. Heißt ja immer so schön, wenn ich die See sehe, brauche ich kein Meer mehr, aber der Mittellandkanal tut es auch und die Kanäle nach Berlin. Also für so ein Abenteuer fand ich eine super spannende Geschichte. Sebastian, ja. Vielen Dank.
Echt wahr? Warst du schon mal bei so kalten Temperaturen auf dem Wasser? Schon, ne?
Ja, schon. Ja. Ich war schon. Ich bin Silvester jetzt unterwegs gewesen in Nordkroatien, bin über den Golf von Triest, aber da unten ist es dann immer so, es hat schon ein paar Grad über Null, also zwischen Eissegeln, Eisschollen bin ich noch nicht gesegelt.
Also ein Novum. Zwischen Eisschollen ich auch noch nicht. Aber jetzt, lieber Thomas, will ich dich nicht länger auf die Folter spannen und habe ein Thema, und ich habe es ja schon vorher gesagt, das ist genau dein Ding. Das ist dein Thema eigentlich. Jetzt habe ich mir noch mehr darauf vorbereiten können.
Lass mich raten, der Ümit und der Mittellandkanal.
Oh Gott, die Folge wäre kurz. Nein, ich mach's mal kurz und knackig und ich kann dir jetzt schon verraten, wir könnten Stunden damit füllen. Und ich haue einfach mal meinen Mythos raus und der heißt, ankern, das kann doch jeder.
Oh wow.
Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kässbohrer und Ümit Uzun.
Da stellt sich eigentlich schon fast die Frage, wo fängt man an und wo hört man auf? Ankern, das kann doch jeder. Tja, kann das jeder, Thomas? Also jeder, der segelt.
Theoretisch ja. Also das ist eigentlich nichts. Knopf drücken, Anker fallen lassen, runter damit. Und also draußen ist er zumindest mal. Aber dann fängt es ja immer an, ein bisschen kritisch zu werden. Genau. Also so der eigentliche Vorgang der Betätigung des Knopfes und des Auslösens, der ist einfach.
Also es ist ja schon auch so, dass Ankern für viele, wie soll ich sagen, die jetzt gerade so am Anfang ihrer Segelkarriere stehen, schon auch so ein kleiner Angstgegner ist. Weil man hört ja auch so viel drüber, dass man viel falsch machen kann, dass Anker mal nicht halten. Und es gibt dann ja auch vieles, was man drüber lesen kann. Aber am Ende des Tages, kann man überhaupt richtig ankern? Kann man falsch ankern? Ich möchte mal heute, dass wir uns so ein bisschen austauschen über unsere Erfahrungen. Ich habe wirklich unfassbar viele Fakten auch rausgefischt. Wir werden sicherlich nicht alle auf den Tisch bringen können. Also von Ankerarten und über ja so Anleitungen, wie man ankern soll. Dann darüber, wie man einen Ankersalat zum Beispiel lösen kann. Und habe mich da auch vieler Webseiten bedient. Beispielsweise auf der ADAC-Webseite habe ich viel gefunden. Bei SeaHelp habe ich so einiges gefunden. Also ist schon spannend, aber die Frage ist jetzt vielleicht mal, bist du der Meinung, dass man falsch ankern kann?
Ja, da kann man viele Fehler machen. Also, oder ja schon, nee, Fehler oder Nachlässigkeiten, vor allem Nachlässigkeiten. Also Fehler, ja auch, klar, aber das ist sehr vielfältig. Aber vor allem sind es so diese Nachlässigkeiten.
Hast du denn eine in deinem Kopf, wo du jetzt sagst, hey, das ist ein, also so, böse Frage, aber was war denn der letzte Fehler, den du beim Ankern bisher gemacht hast? Liegt der schon Jahre zurück oder würdest du sagen?
Nicht. Gar nicht. Ich mache immer nur viele Fehler. Also beim Ankern segeln ist für mich ja was, da werde ich nicht müde, das immer zu wiederholen. Du lernst sehr viel durch deine Fehler, mehr als bei anderen Dingen. Ja, da stecken wir halt Fehler so, als, ja, ich habe bei Rot über die Ampel, naja. Aber beim Segeln ist es halt, hat es immer irgendwie dann gleich schon irgendwelche Konsequenzen oder möglicherweise irgendwelche Konsequenzen. Also es ist knapp und du denkst, ja, das ist aber jetzt gerade nochmal gut gegangen. Also Segeln ist für mich schon etwas, wo man am meisten eigentlich durch die ständigen Fehler lernt, weil immer, wenn man denkt, man hat eigentlich irgendwas jetzt so richtig aus dem FF drauf, dann zeigt dir die Natur, das Meer, die See, was immer du willst, das Wetter, den Hebhörschchen, stell dich mal hinten an, schau mal in den Spiegel. Das so fest du auch nicht im Sattel, Freundchen.
Ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb es nicht diese 0815-Anleitung fürs Ankern gibt. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel gelernt habe. Ich habe am Anfang schon auch eher gedacht, naja, so ankert man. Und dann habe ich das so gemacht, bis ich dann eines Besseren eben belehrt wurde und irgendwann herausgefunden habe, dass das Ankern so unwahrscheinlich, also extrem abhängig ist von allem außenrum. Da werden wir auch drauf eingehen, dass es auch immer wieder anders sein kann, wie man zu ankern hat und andere Dinge sind, auf die man vielleicht achten muss oder aufgrund bestimmter Gegebenheiten eben auch Dinge anders machen muss. Und lustigerweise habe ich zum Beispiel auf der SeaHelp-Seite ein schönes Zitat gelesen, in der drin steht, in 70-80% aller Fälle ist zu wenig Kette gesteckt oder es wurde zu nah an den Felsen geankert. Also das ist mal so der Hauptfehler laut SeaHelp.
Du hast es bei SeaHelp gelesen?
Das habe ich bei SeaHelp gelesen.
Kann das sein, dass es mein Artikel ist? Ich schreibe manchmal unter Pseudonym.
Ach, du bist jetzt, das ist jetzt nicht dein Ernst.
Doch, ja, klar. Ich schreibe unter Pseudonym. Ich habe den Mädchennamen meiner Großmutter benutze ich als Nachnamen. Das okay. Ist der, das mit den Felsen habe ich geschrieben. Das ist vermutlich mein Artikel. Aber ich höre dir genüsslich und aufmerksam zu und denke, was hat denn der für ein Mist erzählt?
Ja gut, da muss ich dich ja gar nicht mehr fragen, ob du dem zustimmst. Also das ist, ja, es ist ja auch oft so, wie viel Kette muss ich stecken? Das ist ja auch immer so die Hauptfrage des Crewmitglieds vorne am Ankerkasten, der sagt, wie viel Kette brauchst du? Wie viel Kette brauchen wir denn?
Ja, eigentlich die fünffache Wassertiefe. Also Wasser, nehmen wir mal an, Wassertiefe ist 5 Meter, das sieht ja nur der Rudergänger, also gibt er nach vorn an die Ankerwinch, okay, 5 Meter Wassertiefe, 25 Meter Kette raus.
Ja.
Es gibt auch Hinweise neuerdings. Ich habe neulich irgendwo, habe ich es gegoogelt oder KI und irgendwo tauchte dann plötzlich auf, also 7-fache Kettenlänge. Aber das halte ich für eigentlich überzogen. Klar, wenn der Wind auffrischt oder es wirklich hart geht, dann gibt man so viel Kette wie möglich. Aber das hat auch einen gravierenden Nachteil, dass dein Boot stärker schwingt. Also die Bewegungen des Schiffes vom Bug weg, die Federwirkung der Kette wird stärker. Und dadurch geht der Bug, treibt bei einer Böe, sagen wir mal, nach Backbord weg. Die Kette spannt sich, entwickelt ihre volle Federkraft nach unten, zieht den Bug nach vorne und dadurch schlägt er wieder nach Steuerbord aus. Und dann spannt sich die Kette wieder, selbes Spiel von vorn und die ganze Kiste schwingt wieder nach Backbord rüber. Und das sorgt bei zu viel Kettenlänge für große Unruhe im Boot.
Also ich bin da absolut deiner Meinung und ich habe interessanterweise auf der Seite des ADAC etwas nachgelesen, dem ich sage jetzt mal, aus meiner Erfahrung heraus jetzt nicht so 100% zustimmen kann. Dort ist tatsächlich von den, von dir gerade eben auch schon angesprochenen, 7-fachen Kettenlänge zu lesen und sie beschreiben das so, dass sie sagen, dass der Zugwinkel, also bei modernen Yachtankern so 8 Grad nicht überschreiten soll. Und mir kommen diese 8 Grad so ein bisschen wenig vor. Und diese 8 Grad Zugwinkel der Kette zum Boot sind wohl bei der circa 7-fachen Kettenlänge eben zu erreichen. Dann wäre
warte, Verständnisfrage. 8 Grad in der horizontalen, also so nach links oder rechts, oder 8 Grad in der vertikalen, also nach oben und unten?
Steht jetzt so nicht drin, aber ich gehe jetzt einfach mal von der horizontalen aus, wenn ich das richtig, also wenn ich mir das so vorstelle. Also es steht, Zitat, der Zugwinkel moderner Yachtanker sollte 8 Grad nicht übersteigen, damit er hohem Winddruck gewachsen ist und während des Schwollens nicht ausbricht.
Jetzt weiß ich, was die 8 Grad sind. Die 8 Grad ist das, was du natürlich jetzt bei der Story nicht siehst, das ist, wie weit es den Anker von unten mit dem Stock vom Meeresgrund abhebt. Also das ist 8 Grad. Das ist sehr plausibel. Also das heißt, der Stock sollte möglichst am Meeresgrund liegen bleiben und wenn, dann soll es ihn, also so 8 Grad darf er sich anheben. Also es ist minimal 8 Grad, das kann man das mit Fingern zeigen.
Naja, aber der Stock, Moment, der Stock des Ankers selber, nein.
Doch, klar. Denn also wenn der stärker anhebt, ja, wenn der Zug der Kette, also mehr von oben kommt oder stärker wird, ja, dann hebt es den Stock raus und irgendwann bricht natürlich die Fluke aus dem Boden
aus.
Ach
so, du hast recht, das heißt direkt, ja.
Wenn du jetzt 30 Grad da drin hättest, dann bricht es, dann lässt den Anker ja fast raus. Ja. Also deswegen ist der ideale Winkel 8 Grad. Das ist natürlich wahrscheinlich eine experimentell ermittelte Größe, die kann aber, hey, sag mal dafür, dass dein Anker jetzt maximal 8 Grad aus dem Meeresboden aufragt. Geht nicht, ja.
Nee, aber es ist spannend. Vielen Dank, Herr Käsbohrer, hier, dass ich habe das tatsächlich, ich war da echt am Rätseln ein bisschen. Aber na klar, ich meine, das ist eine rein rechnerische Ermittlung und die ist ja gar nicht so verkehrt. Und man kann ja ermitteln, dass das, also es ist ja irgendwo dann auch logisch zu errechnen wahrscheinlich, dass man sagt, okay, die siebenfache Länge, dann kommst du über diese 8 Grad nicht, egal wie viel Zug drauf ist und wie viel Wind da ist. Und dann hast du immer noch den besten Griff mit dem Anker im Boden. Aber ich sag ganz ehrlich, bei einer siebenfachen Kettenlänge, da musst du verdammt viel Wind haben, dass so viel Zug auf der Kette ist, dass du überhaupt dahin kommst, dass die gesamte Kette vom Boden weg ist?
Ich halte schon für vernünftig. Also also fünffache Wassertiefe ist so der normale Betriebszustand. Ich habe eine ruhige Nacht und es ist alles okay. Ich meine, gerade Kroatien, das Problem ist, du hast ja selten genügend Platz in der Bucht, sondern alles drängelt sich ja und balgt sich um diese idealen 5 bis 7 Meter Wassertiefe und die Buchten sind alle irgendwie, die Ufer fallen immer oder der Meeresgrund fällt immer ab, also alles balgt sich, alles liegt eng. Also da wirst du froh sein, wenn du oft deine fünffache Wassertiefe rauskriegst, ohne den Nebenmann zu behelligen. Und das siebenfache halte ich wirklich für dann gut und gegeben, also das macht man ja auch, wenn der Wind sehr stark weht. Und du also wirklich freiwillig zur Ankerwindsteuerung greifst und sagst, jetzt gebe ich da aber nochmal 4 Meter, ja.
Fünffache bin ich genauso, bin ich auch bei dir und immer mal ein bisschen mehr. Siebenfach habe ich jetzt irgendwie selten ausgerechnet, zumal ich auch oft auf 8 bis 9 Metern auch mal ankere und so viel Kette habe ich dann teilweise auch gar nicht mehr drauf. Aber wenn wir mal einen Schritt weitergehen oder vielleicht mal der gleiche Schritt. Wie ankerst du denn? Es gibt ja verschiedene Ansätze. Also es gibt zum Beispiel die Verfechter davon, die sagen, du lässt den Anker, also du bleibst erstmal, stoppst auf, lässt den Anker rausrutschen, bis er quasi den Boden berührt. Sobald der Anker den Grund berührt, fährst du langsam rückwärts, quasi in der Geschwindigkeit, wie auch die Kette rausrauscht. Und und wenn dann genügend Ankerkette draußen ist, dann gibst du quasi nochmal ein bisschen Rückwärtsstoff, damit sich der Anker eingräbt. Andere wiederum lassen erstmal die Kette rausrauschen, so viel wie dann eben auch Kette gesetzt werden soll und fahren dann erst rückwärts oder lassen sich zurücktreiben. Wie machst du es?
Also, das muss ich kurz überlegen, wie ich alle Steine da sortiert kriege. Ich stoppe auf, aber ich will noch mal ein bisschen weiter ausholen. Das ist, weil früher war so ein Grundlearning, war bei diesen ersten Ankerversuchen oft, dass meine Frau manchmal sagte, also wieso machst du da eigentlich so ewig rum mit deinem Anker? Also guck doch mal die anderen an, die rauschen da in die Bucht, die lassen den Anker fallen und gut ist es. Ja, und dann geht nur der Skipper nach vorn, haut sich auf die Schulter und sagt, der hält.
Ja. Oder Thomas, der abzelt rum und macht haut nochmal einen Anker rein.
Der macht da eine Zugprobe und probiert dies und er hält wieder nicht und er schliert und irgendwie so. Also das Prinzip vieler Skipper ist so, naja, es ist ja nur ein Badestopp und ich fahre da jetzt mal schnell rein und ich lasse den halt fallen und ich mache da kein weiteres. Also
aber stopp, Thomas, ich möchte, das ist ein Punkt, da möchte ich mit dir ausführlich drüber sprechen. Ich weiß nämlich schon, worauf du hinaus willst.
Okay.
Du willst auf das Außenrum hinaus und da kommen wir gleich drauf. Entschuldige, wenn ich dir da gerade ein bisschen zwischen reingehe, aber dann machen wir, weil das ist der einzige Punkt, den ich noch... den ich noch kurz wissen wollte. Jetzt, ohne sich mal alles andere zu überlegen, rein das Ankern. Wie machst du es? Anker erstmal auf den Grund und dann langsam rückwärts fahren, während die Ankerkette rausrauscht, oder erst die Ankerkette rausrauschen lassen und dann zurückfahren oder treiben lassen?
Also grundsätzlich ja, aufstoppen, und bei meinem Schiff vertreibt es einen Bug relativ schnell. Also fange ich eigentlich schon an im Aufstoppen, so mit, sag mal, 1 Knoten bis 0,5 Knoten, fange ich eigentlich schon an, den Anker fallen zu lassen und die Winch zu betätigen. Und dann gehe ich sofort den Rückwärtsgang, tuckere rückwärts, und bis das Boot so die Fahrt aufnimmt, hat der Anker eigentlich den Grund berührt. Ich habe auch hoffentlich keine Zeit damit vergeudet, dass der Wind meinen Bug vertreibt. Das Schiff hat wieder Fahrt. Und dann gebe ich langsam 25 Meter Kette auf der, sagen wir mal, Idealtiefe von 5 Meter Ankertiefe, gebe ich 25 Meter aus.
Ja, also bei mir ist es auch so, ich habe es früher so gemacht, dass ich beim Rückwärtsfahren die Ankerkette rausgelassen habe. Inzwischen mache ich es so, dass ich tatsächlich die gesamte Länge rauslasse, allerdings darauf achte, dass die Kette wirklich nicht auf dem Anker landet. Das ist das Einzige. Ansonsten lasse ich aber erstmal die Kette raus und dann fahre ich eigentlich gar nicht mehr rückwärts, sondern lasse ich den Wind machen, was er mit mir macht. Und es dauert dann zwar ein bisschen, aber irgendwann ist die Ankerkette dann glatt, gerade auf dem Boden ausgerichtet. Das spüre ich dann, wenn der Bug sich in den Wind dreht. Und dann gebe ich langsam rückwärts Gas, bis er sich einfährt. Und dann gebe ich nochmal richtig Gas mit knapp 1700 Umdrehungen. Und wenn er dann auch wirklich hält und ich sehe an der Kette, dass, wenn sie eben nicht vibriert, sprich wenn sie nicht mir signalisiert, dass der Anker über den Boden rutscht, dann bin ich safe. Aber spannend, das macht jeder so ein bisschen anders. Aber
muss auch so sein.
Ja, ich habe vor 2 Jahren einen erlebt, der ist in die Bucht gefahren. Es war zugegebenermaßen kein Wind, aber trotzdem fand ich das hart. Der ist da stehen geblieben, hat dann, es waren so 5 Meter, ideale Wassertiefe, hat maximal 10 Meter Anker rausgelassen. Ja, und das war's. Also der ist weder rückwärts gefahren noch sonst was. Und ich habe nur gedacht, holla die Waldfee, hoffentlich kommt heute Nacht kein Wind.
Also für alle, die sich jetzt ertappt fühlen, ja, Üme, du weißt es nicht, aber ich mache auch Seminare übers Ankern. Ich mache jetzt Mitte April ist nochmal eins. Wer Lust hat, sich das intensiver nochmal reinzuziehen und ein Fresh-Up zu machen, bevor es raus aufs Wasser geht, gerne Mitte April gibt es nochmal Ankern, so klappt es im Mittelmeer. Also wo ich das im Detail wirklich eine richtig volle 90 Minuten alle Spezialitäten zum Ankern mache. Warum ich jetzt gerade gesagt habe, eingehakt habe und gesagt habe, ja, da kann man eigentlich keine verbindlichen Normen, ist zum Beispiel diese 1700 Umdrehungen. Ich werde das im Seminar oft gefragt, ja, mit wie viel Drehzahl muss ich denn da die Zugprobe machen?
Ja, ja.
Und das, man kann da keine Drehzahl angeben.
Nee, kann man nicht.
Warum? Weil mein erster Motor, das war ein Yanmar 2GM20 mit 18 PS, also da habe ich schon mal öfter heftig dran gezogen. Mein jetziger Motor hat 50 PS, ist ein Vierzylinder und hat richtig Dampf. Da ist 1700 Umdrehungen oder 1800 oder 1900 schon richtig ein Wumms. Bei einer Motorjacht würde der Anker bei der Drehzahl, wahrscheinlich bei einer hochmotorisierten mit 2 Propellern hinten dran, und wir haben auch viele Hörer unter den Motorjachtfahrern, wenn mit der Drehzahl würde man seinen Anker sofort rausrupfen, sondern der Witz ist, dass man eigentlich ganz langsam beginnt, wenn man sagt, okay, jetzt hat sich die Kette gestrafft im Rückwärtsfahren, im ersten Anlauf, sie spannt sich, der Bug, wie du richtig gesagt hast, der bewegt sich, dreht sich in den Wind, wenn denn einer da ist, er bewegt sich, die Kette spannt sich. Wenn ich vorne jemand an der Winch habe, vereinbare ich vorher mit dem ein Signal, dass der den Arm mir langsam anzeigt, also rechter Arm so schräg nach unten, heißt Kette noch nicht gespannt, Arm angehoben, Faust gebildet in die Waagrechte, heißt Kette gespannt, Rudergänger, du kannst jetzt einen Rückwärtsgang einlegen und mal eine Zugprobe starten. Und dann fängt man an und macht erstmal so 3-4 Sekunden mal 1200, 1300 Umdrehungen, guckt mal, was passiert. Und das Wichtige ist ja nicht nur gucken, was passiert, sondern das ist eigentlich der Punkt, der beim Ankern am meisten die Sicherheit gibt, dass man jetzt wirklich sicher sein kann, eine ruhige Nacht oder möglichst alles getan zu haben, um eine ruhige Nacht zu haben, das sind immer wieder die Checks. Es gibt 7 oder 8 verschiedene Checks, die ich beim Ankern machen muss. Also nicht das Machen beim Ankern ist eigentlich so das Wichtige, den Knopf drücken kann jeder, sondern eigentlich immer wieder zu checken und zu gucken, hält der jetzt? Und dieses Checken, oder ist der Grund auch geeignet? Also lange bevor wir in eine Bucht reinfahren und jetzt gucken, ja, da fahre ich jetzt hin, drehe ich immer erstmal einen Schwurkreis. Ich lasse mir da wirklich Zeit. Ich fahre in der Bucht einmal rum. Ich bin einer von denen, der langsam zwischen den anderen Booten durchfährt, der das irgendwie so...
Du bist schon wieder voll in deinem Ankerseminar, Thomas.
Okay.
Es geht schon los. Ich wusste ja, dass ich bei dem Thema eigentlich mich zurücklehnen darf, weil du bist ja der totale Anker-Nerd. Aber ja, die Checks sind sehr wichtig. Da werden wir gleich auch drauf zukommen. Ich würde gerne aber jetzt mal, ich meine, weil du das gerade so schön machst, ist es eigentlich toll, weil ich kann dich ein paar Sachen fragen und du kannst eigentlich so ein bisschen so deine, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was machst du denn, bevor wir zu den Checks kommen? Machen wir es mal ein bisschen der Reihenfolge nach. Du wolltest nämlich vorher schon auch so ein bisschen davon anfangen. Also klar, beim Ankern, und ich glaube, das ist auch eines der wichtigen Dinge, die den Zuhörern jetzt so in den, ja, so, die sie umschweifen, die sie sagen, ja, okay, wann weiß ich denn jetzt, ob der jetzt hält, ja? Also wenn der jetzt bei, ob das jetzt bei 1200 oder 1700 Umdrehungen ist, gehalten hat, reicht es aus? Wie kann ich noch checken, dass der Anker hält? Kommen wir gleich dazu. Aber was machst du eigentlich, bevor du weißt, dass du dort ankerst? Sprich, wie suchst du den richtigen Ankerplatz aus? Das ist ja auch eines der wichtigen Punkte, wenn man jetzt irgendwo in eine Bucht kommt. Wenn der Thomas Kessbohrer jetzt mit seinem Bötchen in eine Bucht kommt und will dort ankern, du schmeißt ja nicht einfach den Anker mitten in die Bucht rein. Was sind denn die Dinge, die du in Erwägung ziehst, um sie im Vorfeld zu checken, bevor du entscheidest, wo genau dein Anker fällt?
Also es gibt verschiedene Variablen, die man vorher sich klar machen muss. Und selbst beim Badestopp ist das notwendig. Also erstens mal, ich fahre in eine Bucht und wie ich gerade gesagt habe, drehe ich erstmal einen großen Kreis. Warum drehe ich einen großen Kreis?
Richtig.
Erstens mache ich mir bewusst, wo die Hauptwindrichtung jetzt gerade ist und wie sich die in der Bucht anfühlt und wo es mich eventuell hintreiben kann, wenn mein Anker nicht hält. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt irgendwo in einer Bucht und es hat Nordost und ich komme so mit dem Nordost schräg von Achtern, komme ich da in die Bucht rein und dann drehe ich mal so langsam einen großen Kreis und mache mir als erstes mal klar, okay, das ist jetzt die gefährliche Richtung. Nordost ist die Bora in Kroatien, also drehe ich da einfach mal so im Schwollkreis fahren, in den Wind, gehe durch den Wind durch und mache mir einfach klar, okay, nach der Richtung brauche ich Raum, habe ich da auch Raum? Ist es da überhaupt tief genug oder kann ich da irgendwie genug Kette stecken jetzt, wenn ich das Ankermanöver fahre? Und dann drehe ich weiter diesen Kreis, der eigentlich meinen Schwollkreis simuliert und checke erstmal, wie ist denn da der Grund? Gibt es da irgendwo einen Buckel, der rausschaut? Wird es irgendwo flacher? Also die nördliche Adria ist ja bis runter nach Zadar oder noch weiter, haben wir mit dem Tidenhub bis 30, 40 Zentimeter zu tun.
Ja, das unterschätzen auch viele. Also das ist Tidenunterschiede, die gibt es einfach auch dort. Und ich habe da auch einen ganz guten Tipp wirklich für alle, woran die wenigsten denken. Ich meine, Navionics und so kennt man ja. Das heißt also zum einen, bevor man überhaupt in die Bucht reinfährt, macht es wirklich Sinn, sich das mal anzuschauen. Weniger in der Karte, sondern wirklich in einer, zum Beispiel in einer App, wo man einfach auch reinzoomen kann und wo man sich mal anschauen kann, wo man da ankern könnte. Und hier ist ein guter Tipp, zum Beispiel auch über Google Earth zu schauen, denn da siehst du tatsächlich auch den Untergrund. Natürlich kannst du auch über manche Apps, ich glaube bei Navionics wird dann auch angezeigt, ob Sand oder was anderes ist, aber allein Google reicht schon aus, um dann zu sehen, hey, was ist es eigentlich für ein Untergrund? Und im besten Fall sollte ja der Anker auch in einen, also bei Sand, also in ein Sandfeld fallen und nicht irgendwie in ein Seegrasfeld, weil A, es hält nicht und B, ja, zum Beispiel auf Mallorca, da wirst du da schnell mal weggeschickt oder sogar zur Kasse gebeten. Und da kann man sich im Vorfeld nämlich auch schon, bevor man in die Bucht reinfährt, die Bucht ganz gut angucken. Ich mache das wirklich immer inzwischen. Und dann dieser schöne Kreis. Die Steffi fragt mich immer, was machst du denn? Sage ich, ich gucke mir erstmal alles an. Ich fahre erstmal alles durch. Ich fahre auch zwischen den Booten durch, um einfach mal zu gucken, wie weit könnte ich denn hier oder dort, wenn es mich dorthin verschlägt. Genau. Weil man darf ja nicht vergessen, wenn du die Kette ins Wasser lässt und dann deine 25 bis 30 Meter Kette draußen hast und es hat nur 5 Meter Tiefe, dann liegst du ja nicht mehr dort, wo du den Anker ins Wasser gelassen hast, sondern du hast diesen gewissen Schwollkreis, von dem du ja auch gerade gesprochen hast. Und da musst du natürlich alles bedenken. Also du hast gesagt, auch Wind. Du hast auch gesagt, was könnte passieren, wenn der Wind dreht, beziehungsweise wenn es dich dann eben nachts woanders hin verschlägt.
Also einfach so alle Gegebenheiten, Wassertiefe, habe ich genug Raum. Ich simuliere die Bewegung des Schiffes praktisch um einen imaginären, erhofften, gedachten, gewünschten Punkt, wo der Anker fallen soll. Und gucke einfach auch mein Verhältnis zu anderen Booten an. Also auch geankert oder Anker fallen lassen ist ja immer hinter dem Heck oder neben dem Heck, aber niemals seitlich eines anderen Bootes, niemals vor einem anderen Boot, es sei denn, ich habe wirklich ausreichend Abstand. Also auch das will bedacht sein. Und ist auch einer der häufigsten Fehler. Im Grunde genommen sind es ja nur 3 oder 4 Fehler, die beim Ankern passieren. Also bei mir sind es eigentlich immer, ich habe zu wenig Kette gesteckt, Hauptfehler. Einfach irgendwie nicht genau gezählt, nicht genau geguckt, Nachlässigkeit. Ach, ist ja nur für einen Augenblick und dann bleibt man doch länger. Fehler Nummer 2, falscher Untergrund. Nicht jeder Grund ist ein guter Grund. Sand ist super, Schlamm ist super, Seegras ist Mist und ganz schlimm ist Fels mit Seegras. Also da hat es mir schon 3-mal einen Anker rausgedreht und ich fürchte, mein Anker ist gut, aber Fels und Seegras, das wird es mir nur öfter rausdrehen. Manchmal muss man da ankern und wenn dann der Wind auffrischt, da hilft dann auch keine Zugprobe vorher, sondern das geht dann einfach, der geht dann einfach aufs Lip und die Yacht saust so still und leise nach der Bucht. Das ist mir das letzte Mal vor 1,5 Jahren in einer ganz beliebten Ankerbucht passiert, Ormos Garitzas auf Korfu, da liegen immer so 50, 60 Anker drin, weil es so schön ist, aber mistiger Untergrund, selbst auf 3 Meter hält da nichts, wenn eine gescheite Nordwestböe ankommt.
Ja, das ist, also das war fast schon lustig, auf Sardinien im Sommer, wo wirklich so viele unterwegs sind und es war eine Ankerbucht, da waren sehr, sehr viele Boote drin. Jedenfalls habe ich mich da auch schön reingequetscht und du musst dir vorstellen, es war gut Wind, also es hat gut geweht und vor uns war quasi, ich sag mal 20 Meter vor unserem Bug, war das Heck eines anderen Bootes. Und irgendwann wurden aus diesen 20, 25 Metern 10 Meter. Und dieser nicht so freundliche Italiener hat sich doch tatsächlich dann hinten bei sich an Heck gestellt und hat dann mich zusammengeschissen oder wollte mich zusammenscheißen und mir sagen, dass ich doch bitte mal meinen Anker checken soll, weil wir viel zu nah sind. Und dann habe ich erstmal nur gegrinst und wollte ihm dann quasi erklären, dass ja der Wind aus seiner Richtung kommt. Also es ist nicht möglich, dass ich mich zu ihm bewegt habe, sondern er muss sich ja zu mir bewegt haben. Und seine Antwort war, ich lieg hier aber schon seit 2 Tagen. Dann musste ich es fast aufgeben, aber irgendwann hat er es begriffen. Es waren noch ein paar Jüngere da und die haben dann irgendwann begriffen, dass wenn der Wind aus seiner Richtung kommt, dass es eigentlich nur sein Anker sein kann, der langsam slippt oder einfach nicht mehr richtig greift. Man hat in diesen Ankerbuchten, wo viele Boote sind, eben, und das will ich damit sagen, noch einen Punkt, den man bedenken muss. Und zwar sind es die anderen Ankerer, also die anderen Boote. Nicht jeder macht sich so viel Gedanken über das Ankern. Und vielleicht macht der ein oder andere etwas falsch. Und gerade die Thematik Schwoi-Kreis ist ja auch nicht so ohne, weil nicht jeder hat vielleicht gleich viel Kette, nicht jeder schwoit genauso wie der andere. Ein schweres Boot schwoit ganz anders als jetzt ein leichtes Boot, was kaum oder gar keinen Kiel hat. Richtig?
Ganz richtig. Also Katamaran dreht anders. Eine Motorjacht dreht anders. Gefährlichste Korrekt. Stunde für sich näher kommen mitten in der Nacht bis zum Punkt, wo es knallt, ist eigentlich solange der Wind da ist, ist in der Regel eigentlich alles gut. Schwierig wird es morgens um 3, wenn der Wind einschläft. Und die leichte Strömung macht dann irgendwas. Und immer wenn es bei mir jetzt irgendwo geknallt hat, dann war das eigentlich morgens um 3 oder 4, wenn der Wind weg war.
Ja.
Und ich kam einem Motorboot dann zu nahe oder ein Motorboot kam mir zu nahe, was auch immer. Also das passiert dann einfach, wenn der Wind weg ist und dann, also unter der Voraussetzung, dass der Anker hält, dann knallt es eigentlich.
Ja, es ist, also ich hatte toi 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 diesbezüglich echt bisher echt auch Glück gehabt, dass mir da nichts passiert ist. Ich sage bewusst Glück, weil ich glaube schon, dass es auch ab und zu mal Situationen gibt, da kannst du dann natürlich gar nichts dafür. Und wie gesagt, es ist dann vielleicht auch einfach das Boot neben dir. Kurz anderes Thema, weil wie gesagt, über dieses, ich glaube, über das Thema Ankern könnten wir Tage sprechen. Was hältst du denn eigentlich von dieser Thematik? Was haben Sie denn für einen Anker am Boot? Welcher hält denn besser? Es gibt ja so viele, vom Flugscharanker, Plattenanker, M-Anker, Bügelanker, Spatenanker, also alles Mögliche. Was hast du für einen Anker und warum, frage ich dich. Ich meine, du bist ja Eigner. Du durftest dir den Anker aussuchen, im Gegensatz zu einem Charterkunden.
Ja, ein Eigner kann sich seinen Anker aussuchen, wobei das ein ziemlich schwieriges Thema ist, weil nicht jeder Anker passt überall auf jedes Deck. Also das, wer sich einen neuen Anker aussucht, der muss es vorher sehr genau überlegen, passt mein Anker da durch diese Klüse durch oder auf die Rolle drauf oder da vorne, wo er hin soll, oder hängt der dann so halb draußen, wenn die Winch am Deck ist, oder passt das alles? Also das geht, so ein Ankerwechsel ist nicht so trivial. Das Zweite ist diese Diskussion, das ist für mich so eine ganz beliebte Stammtischdiskussion, weil ich halte sie für ein bisschen überschätzt, also weil das ist ja nur ein Faktor. Klar gibt es Anker, die sind mittlerweile überholt, würde ich nicht sagen, aber ich habe mich in Westgriechenland auf meinem ersten Turn wirklich rumgepflagt mit einer Pflugschar und habe die stundenlang nicht reingekriegt. Ja, das war einfach, wir haben sie dann mit Blei ausgegossen, haben das. Der Bügelanker war eine echte Revolution, ja, der hält. Also Bügelanker ist so ein Plattenanker, so ein spitzes Dreieck mit einem großen, dicken Bügel, das dafür sorgt, dass der Anker immer wieder sich richtig umdreht und reingräbt, sobald der Zug erhält. Und mittlerweile, also das war so, Kaczirek hieß der
Rolf Mann, Kaczirek, der, korrekt, genau. Du bist einfach ein Lexikon. Du weißt auch, wann es ungefähr war, dass der, ich sage mal, erfunden wurde?
Ungefähr. Das war Mitte der 80er Jahre, also 83, 85 etwa kam der auf.
Die 1980 ist er erfunden worden und ein paar Jahre später hat ihn dann irgendwie jeder gekannt. Aber das ist richtig, das ist so eine Innovation geworden. Also man sagt zwar immer, man kann das Rad nicht neu erfinden, aber, und es wird ja immer noch weiter neu geforscht. Ich hatte jetzt erst auf der Messe wieder so ein, ich sag mal, eine kleine Revolution an Anker irgendwie in der Hand. Nein, Revolution nicht, aber es wird immer wieder was verbessert. Aber diese Thematik, dass er, wenn er auf den Rücken landet, dass er sich dann wieder gerade positioniert, das war natürlich, wie du gerade gesagt hast, schon eine Revolution. Und ich glaube schon, dass das dazu beiträgt. Aber ich bin auch bei dir, dass es, das ist jetzt nicht alles. Also der Anker kann dir helfen. Das ist so wie, ich würde mal sagen, das ist wie beim Handwerker das gute Werkzeug, oder? Aber es braucht einen guten Handwerker, einen Tisch zu bauen.
Es ist Ausrüstung. Das ist, wir Deutschen neigen eigentlich dazu, das sage ich jetzt so mal haus einfach mal raus. Also wir glauben, wenn wir eine gute Uhr am Handgelenk haben, dann schaffen wir es auf dem Mont Blanc. Ja, oder wenn wir eine gute Ausrüstung haben, dann schaffen wir das. Wir lassen aber voll, es ist eine typisch deutsche Sache. Ja,
ist das jetzt der Wink mit dem Zaumpfahl, Herr Käsbohrer, mit dem Sie zu mir gerade kommen?
Schicke Uhr mit.
Gizmo. Ja, ich bin auch noch Türke, also, geboren zumindest. Nein, inzwischen bin ich Deutscher.
Nee, das ist irgendwie ein Sternzeichen. Aber nehmen wir mal so das also bei US-Amerikanern ist schon eher das Thema Survival of the Fittest. Also da ist nicht der Glaube, ich habe die richtige Uhr am Handgelenk oder die richtigen Streifen auf dem Schuh, sondern die sagen, also wenn ich richtig fit bin, dann bin ich so, dann klappt es gut. Das ist aber auch wieder nur eine Seite der Medaille, denn speziell beim Ankern geht es darum, wie sieht mein Manöver aus. Ja, und das hat nichts mit Ausrüstung oder Fitness zu tun, sondern eigentlich mal, wie gründlich mache ich das, was ich da jetzt gerade mache? Wie gründlich prüfe ich den Untergrund? Wie sicher kann ich mir eigentlich bei meiner Auswahl des Untergrunds sein, dass das hält? Wie genau habe ich meinen Wetterbericht? Also pfeift es heute Nacht? Ist es eine Bucht, wo es Fallböen hat? Und zwar pünktlich um 10, Südtürkei, Stichwort.
Ja.
Oder auch die Osorschica, also irgendwo gegenüber von der Insel Loschin. Also da pfeift es halt immer von den Höhen runter nachts. Da gibt es eine Bucht, die Tomojina, wunderschön. Aber ich weiß, ab in der Regel ab 11:30 schiebe ich Ankerwache oder Cala Boquer auf Mallorca. Da pfeift es halt einfach.
Ja. Also absolut.
Also Ausrüstung plus Survival of the Fittest, also das sind zwei Seiten einer Medaille, die die ganz wichtige dritte Seite der Medaille in dem Fall außer Acht lässt, die aber die wichtigste ist, nämlich wie gut ist jetzt meine Seemannschaft, speziell hier vor Ort, also Seemannschaft als die Summe der Dinge, die ich als Skipper selber in der Hand habe und selber beeinflussen kann.
Und das ist, glaube ich, auch eine Message, die können wir wirklich, die würde ich in Stein meißeln, weil man darf nicht verzagen oder Angst haben, wenn man sagt, oh Gott, jetzt habe ich das erste Mal einen anderen Anker. Wird es jetzt gelingen oder es liegt sicherlich am Anker? Also ich sage mal, zu 80% liegt es mal nicht am Anker, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Oder sogar zu 90%, dass das Ankermanöver irgendwie misslungen ist. Sondern einfach daran, dass man vielleicht die ein oder andere Sache außer Acht gelassen hat oder überrascht wurde von der ein oder anderen Geschichte. Oder ja, eben vielleicht dann auch doch, dass einem ein Fehler unterlaufen ist beim Ankermanöver an sich. Und es gibt noch einen Punkt, den wollte ich dich auch mal fragen, ob du das schon mal angewandt hast und wie du dazu stehst. Denn ich habe hier auch so meine Meinung dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch hier gleicher Meinung sein werden. Thema Zweitanker. Also ich sag mal, man hat ja immer so einen Ersatzanker oder einen Zweitanker an Bord, auch bei den Charterjachten. Die haben dann erst noch so, also die sind an einer Kette befestigt und an dieser Kette ist dann eben nochmal eine Leine. Und diesen Zweitanker, den könnte man ja theoretisch auch noch setzen. Machst du das?
Ich tue es nicht. Du fährst mit kleiner Crew, nämlich mit deiner Frau und deiner Tochter. Und ich fahre meistens mit ganz kleiner Crew, nämlich nur mit mir. Und wenn ich irgendwo bin, dann möchte ich eigentlich im Notfall so schnell wie möglich da rauskommen. Und dann ist selbst so ein, also manchmal, ja, wenn es Schwell hat, spiele ich rum, bringe aber nie einen zweiten Anker aus, der mich irgendwo hält, sondern ich befestige mit einem Stopperstieg einen Festmacher an der Kette, lasse nochmal 10 bis 15 Meter Kette raus und winche mich dann mit Hilfe der Winch und dem Festmacher irgendwie in die gewünschte Richtung. Also das ist das Maximum dessen, was ich beim Ankern mir zugestehe an zusätzlichen Leinen oder sonst was. Das ist aber sehr schnell abgebaut, ja, wenn Notfall, weil dann hole ich halt den Anker hoch, bis der Stoppersteg kommt, löse den Stoppersteg und werfe die Leine halt den Festmacher los. Aber das ist also ein Verfahren, wenn man bei Schwell irgendwo, wenn man den Schwell so seitlich hat, dass man sich an so einer eingebauten Spring zur Ankerkette, dass man sich da praktisch in die Windrichtung winscht und eigentlich die Schaukelei aus dem Boot kriegt. Der Nachteil ist, wenn der Wind dreht, geht das ganze Spiel von vorne los. Manchmal macht man es viermal in der Nacht und so oder so ist die Nacht dann im Eimer.
Ja gut, der Gedanke ist ja der oder der Sinn soll ja der sein, dass man eben nachts keine Manöver mehr fahren muss. Ich habe nachts schon so oft umgeankert und ich muss sagen, dass ich das genauso aus diesem Grund des Aufwandes auch nicht mache. Ich bin auch lieber schnell flexibel. Ich möchte im Falle eines Falles nicht noch einen zweiten Anker, der nicht einmal mit einer Winch rauszuziehen ist, auch noch mit der Hand rausziehen müssen. Und deshalb mache ich das mit dem zweiten Anker nicht. Und das ist auch interessanterweise, wenn man in der gesamten Community sich umhört, ist es auch so der O-Ton. Das ist einfach widersprüchlich. Es gibt Leute, die sagen ja, andere sagen, nee, es ist eben lieber mal nicht. In einem Punkt sind sich alle irgendwie einig, ist auch klar, dass man da natürlich einen gewissen, wenn man es denn macht, dass man mal so was weiß ich, um die 30 Grad, einen 30 Grad Winkel haben sollte vom Boot zu den jeweiligen Ankern, dass es auch irgendwo Sinn macht. Und es gibt noch einen Punkt, den hatten wir vorher schon ein bisschen angesprochen, wenn man in einer Bucht ist, wo doch mehrere Boote sind und man seinen Schwoikreis so ein bisschen mal berechnet, beziehungsweise wenn man in einer Bucht ist, wo man weiß, hoppla, da drüben, wenn ich jetzt dumm in die Richtung schwoien sollte, da ist ein Unterwasserfelsen und um das zu verhindern, dann könnte man quasi mit einem Zweitanker sich so festmachen, dass man nachts um 3 von dieser Uhrzeit, von der du gesprochen hattest, dann einfach nicht beispielsweise durch die Strömung auf diesen Felsen getrieben wird. Und da macht ein Zweitanker dann, macht schon Sinn. Wobei ich da auch eher der Freund von der Landleine bin. Ich war auch schon mal in einer Situation, wo Gewitter aufkam, Sturm, also Sturm nicht, aber Gewitter. Und unser Anker ist rausgerissen. Und wir waren fast auf den Felsen und ich hatte noch eine Landleine dran und die habe ich dann schnell mit dem Messer durchgeschnitten. Das machst du halt bei einem Zweitanker nicht so schnell.
Und das ist garantiert eigentlich im Gewitter in der Böen-Situation, also wenn du nicht mehr genau sagen kannst, aus welcher Richtung kommt denn jetzt der Wind. Das ist auch, entspricht dann auch, die Böen halten sich nicht an Wettervorhersagen. Ja.
Ja.
Dass die ersten Gewitterböen kommen einfach irgendwo aus. Ja, manchmal sind sie schon brav Südwest oder Nordwest oder Nordost, aber das ist in der Regel sehr schwer vorherzusagen und da ist die Landleine dann auch wirklich ganz, ganz schlecht. Also das ging sogar bis dahin, dass mir ein Hafenmeister gesagt hat, also er kriegt Starigrad wahr, der Nikscha, der sagte, also wenn Leute im Gewitter mit die Landleine dran lassen, er kriegt in 99,8% aller Fälle kriegt dann Anruf, ich habe die Leine in den Propeller gekriegt, weil die Leine gehalten hat, den Anker hat es rausgerupft, das Boot drehte mit der Böe aufs Ufer zu, die Landleinen entspannten sich irgendwo in dem Moment, wo man Gas gegeben hat und praktisch seine Propeller nutzen wollte, hat man eben die Festmacher, einen davon, in den Motor gekriegt und da war es halt ganz vorbei. Ja, dann bist du manövrierunfähig und der sagt, also bei jedem Gewitter, na, jedes Gewitter nicht, aber bitte, bitte komm ganz schnell, ich habe die Leine im Propeller.
Ja,
ich treibe aufs Ufer zu.
Also da bin ich auch der Meinung, dass gerade bei in solchen Situationen und Bedingungen, wenn dann der Wind nicht hundertprozentig vom Bug auskommt, dann ist das mit der Landleine schon wirklich schwierig, weil dann ist ja der Druck auf dem Anker noch viel stärker, weil wenn dann der Wind noch seitlich auf das Boot drückt, dann habe ich wirklich ein Problem und in die Situation bin ich eben gekommen und dann hat es den Anker aber ganz schnell rausgerissen und wir sind seitlich Richtung Felsen. Das war einer meiner ersten Turns und also das war wirklich viel Glück auch. Gut, dass ich da oben ein Messer hatte, mit dem ich dann schnell noch die Leine durchschneiden konnte. Aber man sollte definitiv beim Ankern, egal ob man jetzt einen zweiten Anker nimmt oder ob man noch eine Landleine nimmt, ganz klar Bescheid über das wissen, was man gemacht hat. Man sollte wissen, wie viel Kette draußen ist. Man sollte wissen, wo der Anker ungefähr liegt. Und das ist auch ein Punkt. Du hattest vorher von den Checks gesprochen. Lass uns nochmal ganz kurz darauf zurückkommen. Also wenn ich jetzt mal zwei Checks mal anspreche, der eine ist, also es sind meine zwei wichtigsten, sind beispielsweise, ich tauche immer nach meinem Anker. Das heißt, ich muss jetzt nicht runter und den Anker anfassen und streicheln, aber ich schnorchel drüber, ich gucke, wo er liegt, ich gucke, wie er liegt, ich schaue mir an, wie die Kette liegt. Ich möchte ganz genau wissen, wie ist der Anker positioniert und erst dann kann ich auch gut schlafen. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich während des Ankermanövers, wenn ich hier beispielsweise prüfe, ob der Anker hält oder nicht, in einer bestimmten Umdrehung des Motors, hast du vorher drüber gesprochen, mir einen Punkt an Land fixiere und einfach schaue und dann, also im Endeffekt über zwei Punkte, über so eine kleine, quasi über eine kleine Deckpeilung, genau, einfach mal schaue, bewege ich mich oder bewege ich mich nicht. Und klar, man guckt auf die Kette, ob die vibriert oder nicht. Aber das sind mal so die zwei Sachen, ohne die für mich kein Ankermanöver. Was gibt es da noch so von deiner Seite aus beispielsweise noch zusätzlich für ein paar Checks, weil du vorher von bis zu 7, 8 Checks gesprochen hattest?
Also der erste Check ist einfach der große Schwoikreis. Also wenn ich schon mal reinfahre und das mache ich gut beim Badestopp, bin ich dann auch nachlässiger. Aber ich fahre auch bei einem Badestopp den Anker bewusst rein. Warum? Der Spruch des Skippers, der hält, das ist so eine Pseudosicherheit, so eine Ich hau da mal kräftig jetzt auf die Pauke, der hält also an meinem Wort, ich bin der Bundeskanzler, da gibt es jetzt keinen Zweifel. Ja. Also, okay, aktuelle Zeitgeschichte. Und das ist also so, der hält, wenn ich genug getestet und gecheckt habe, dann hält er. Und wenn ich den einfach nur runterfallen lasse, also wie oft kommt das vor, das habe ich in meinem Artikel damals auch geschrieben, dass draußen eine Fähre vorbeifährt, es gibt einen Schwell, das 5 Minuten, nachdem die Fähre vorbei ist, hat es Welle in der Bucht, es rauscht mächtig, Boote werden nach hinten gesetzt, 10, 15 Meter, du hängst auf dem Nachbar drin, kann man sich schenken. Auch der beliebte Ankerstopp, der muss ja nichts halten, doch im Zweifel muss er was halten.
Ja.
Also der Check ist, hält er wirklich so weit, dass ich also irgendwie jetzt so einen kleinen Fährenschwell abwettern kann oder irgendwas, was da plötzlich auftritt. Der Check ist, wie du richtig gesagt hast, ich schnorchle dahin. Der Check ist, Check 1 ist, wenn mein Boot 11 Meter lang ist, ich habe Wassertiefe 5 Meter, habe ich tatsächlich 25 Meter Kette jetzt draußen. Das heißt, ist die Kette visuell durch meine Taucherbrille, habe ich 2,5 Mal meine Bootslänge jetzt da draußen. Der nächste Check ist, wie liegt denn der Anker? Liegt er auf der Seite, hängt er mit der Nase an irgendeiner Felsnase? Das merkt man eigentlich schon beim Ankern, wenn man rückwärts zieht und dann macht es plötzlich so einen Rumpler und der Anker hält mit einem Schlag. Ja. Dann ist er eigentlich nicht reingefahren, sondern dann hat er irgendwo einen harten Gegenstand gefunden, eine Felsnase oder irgendwas, wo er so von 0 auf 100 abgebremst wurde oder von 100 auf 0 und da hängt er und wenn der Wind dreht, dann hängt er halt nicht mehr. Ja, also hinschnorcheln, gucken, deswegen ist diese Ankertiefe 5 Meter auch gut. Das ist eine Tiefe, da kann man viel erkennen. Auf 13 Meter siehst du da unten nichts mehr. Also das sind so Checks, die sind eigentlich elementar bis hin zu, okay, die Deckpeilung bei der Zugprüfung ist ganz wichtig, dass die stabil ist, aber auch, wenn ich in der Dämmerung da unterwegs bin und an Deck sitze im Cockpit beim Abendessen, in der Pflicht bin, dann suche ich mir eigentlich abends in der Dämmerung schon irgendwie 2 Deckpeilungen für die Nacht aus. Weil wenn ich weiß, es hat vielleicht jetzt irgendwo aus Nordost, also der Richtung, in die ich jetzt gerade liege, es wird weiter auffrischen oder könnte weiter auffrischen, dann suche ich mir da schon 2 Deckpeilungen aus, die auch in der Nacht funktionieren. Weil die am Tag funktioniert haben, also der Telegrafenmast vor dem großen Gummibaum da hinten, die funktioniert in der Nacht nicht mehr. Du brauchst in der Nacht irgendeine Straßenlaterne, irgendwas, was leuchtet oder irgendeinen Baum oben an der Hangkante, der also vom Horizont oder vom Nachthimmel nur zu erkennen ist. Also ich suche mir dann immer noch weitere aus. Das mit den Checks, das geht beliebig weiter.
Das ist ja richtig. Das also nicht. Da kommt der Gizmo Ümit auch nochmal. Es gibt natürlich auch tolle Anker-Apps. Ich habe zum Beispiel eine, ich glaube, wie heißt die? Ich glaube, Anker, ich weiß nicht, war es Anker-Alarm? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo du wirklich auch einen Radius um dein Boot zeichnen kannst und der zeichnet quasi sekundengenau auf, wo dein Boot sich, also in Strichen, wo es sich überall, wo es überall war. Und da gucke ich immer wieder drauf, um zu sehen, okay, bin ich jetzt in meinem Radius noch oder bin ich aus dem Radius rausgekommen? Es gibt da natürlich auch einen entsprechenden Alarm. Ja, das sind wirklich viele, viele Dinge und wie du schon richtig sagst, es gibt da immer mehr Checks, die man anwenden kann und hier, also bei mir war es so, es ist irgendwo die Erfahrung, die einem dann auch die gewisse Ruhe gibt. Ich kann inzwischen ruhiger schlafen nachts, als ich es in den ersten Segeljahren getan habe. Wobei in den allerersten konnte ich es, weil ich habe gedacht, naja, wenn der Anker im Wasser ist, dann hält's. Irgendwann habe ich gemerkt, hoppla, so ist es doch nicht. Und so mit der Zeit und mit der Erfahrung wird man dann aber doch immer routinierter. Wobei gerade die Sicherheit man, glaube ich, durch diese Checks hat. Also mir geht es eben so. Aber jetzt nehmen wir mal an, es läuft was schief. Und ich möchte jetzt mal 2 Punkte ansprechen, weil wir sind jetzt schon wieder fast bei einer Stunde. Aber eine Sache ist, stell dir mal vor, der Anker, der hat sich unten verhackt. Da gibt es Möglichkeiten, dass der rauskommt, dass man ihn rausbekommt. Man kann auch Vorkehrungen treffen. Fallen dir da spontan Dinge ein? Beispielsweise, der hat sich irgendwie an einem Felsen verhackt und du kriegst ihn nicht mehr raus.
Du gemeiner Kerl, du sprichst jetzt die Situation an, als wir uns dieses letztes Jahr vor Medulin treffen wollten. Und
ja, du hast
Thomas,
es geschafft.
Der hat seinen Anker nicht mehr rausgekriegt und sagt, das ist mir peinlich. Du bist zwar noch
Ich habe schon die Badehose angezogen. Und ich habe mir extra schon die Badehose angezogen. Und bevor ich bei dir war, standst du wie Jack Sparrow wieder auf deinem Boot und bist mir entgegengekommen. Also du hast es ja gepackt, aber passiert, ne?
Es kommt vor, aber der Dreh ist einfach, also das Wichtigste ist, ruhig Blut bewahren oder im Bergritterdeutsch 10 seconds for the next 10 minutes. Jetzt nimm dich mal einen Moment zurück, überleg mal in Ruhe, wie geht denn das jetzt hier weiter? Du kannst jetzt natürlich Seehilfe rufen in Kroatien oder irgendjemand, der dir da jetzt den Anker rausholt. Wird keine billige Angelegenheit oder du denkst jetzt nach, wie du dir selber hilfst und du kannst dir selber helfen.
Und du hast vor allem eins, du hast Zeit, das vergessen die meisten.
Du hast Zeit, weil du hängst ja sicher fest.
Richtig. Hey,
ist zwar blöd, aber wo du jetzt gerade weg willst, aber du hängst erstmal sicher. Also du hast alle Zeit der Welt und der entscheidende Punkt ist dann, ich nehme halt meine Taucherbrille, meinen Schnorchel und ich schwimme da mal hin, weil dein Boot ist ja sicher und schau mal, was da jetzt los ist und was dann... Was man natürlich im ersten Moment dann immer denkt, ist, oh Gott, der Albtraum aller Ankerer, mein Anker hat sich jetzt so in eine Felsspalte verkeilt, dass du den eigentlich nicht mehr rauskriegst. Und das, bei mir hat sich dann auch der Bug, also wenn ich versucht habe, mit der Ankerwinsch den Anker zu holen, dann ging der Bug einen Meter nach unten bei einer 37 Fuß, 8 Tonnen Yacht. Ja, das ist ein beeindruckendes Schauspiel. Der soll hoch, aber dein Bug geht einen Meter nach unten. Und dann denkst du, ja, jetzt ist es passiert, jetzt ist es geschehen. Dann bin ich also, hab mich ja wieder eingekriegt, gehst ins Wasser, schaust, aha, der liegt ja neben dem Boot und er hat ein U gebildet und er ist unter einer überkragenden Felsnase unter Wasser und hat sich da unter die Felsnase gelegt und macht so einen U-Turn. Also wenn ich jetzt irgendwo geradeaus auf die Felsnase zufahre und knapp daran vorbeifahre, dann müsste es doch mit dem Teufel zugehen, wenn ich diese Ankerkette nicht da unten wieder irgendwie rausziehe oder in so einem Halbrund da rumfahre. Und das klappte dann im zweiten Anlauf, dann bin ich den U-Turn der Kette nachgefahren und dann war das Ding nur oben.
Das ist tatsächlich gleich das, was du gesagt hast, natürlich erstmal gucken, ne? Erstmal schauen, was
man,
ist denn da überhaupt
wenn
passiert?
Wenn man nicht weiß, was vorm Zelt ist, aufstehen, nachsehen gehen. Ja,
ja.
Beim Zelten und das gilt auch für Segeln. Nachsehen und gehen, genau hingucken.
Es ist natürlich auch so, dass wenn beispielsweise der Anker auf 5 Meter jetzt unten ist und kommt irgendwie nicht raus, dann werden wahrscheinlich auch die meisten in der Lage sein, zur Not auch mal runterzutauchen und vielleicht da selber Hand anzulegen. Wichtig ist da natürlich, dass man vorher die Ankerkette rausrauschen lässt, dass hier nicht die Ankerkette komplett auf Spannung ist und dann kann man vielleicht den Anker auch noch retten. Aber es gibt auch die Situation, dass der Anker vielleicht in einer Tiefe ist und irgendwo in der Fels, in einem Fels drin steckt und man kommt nicht mehr runter. Und da gibt es ja die Möglichkeit, dass man sagt, Mensch, man könnte ja im Vorfeld beim Ankern schon mal eine sogenannte Sorgeleine benutzen. Also sprich, man kann eine Leine am Anker vorne befestigen und entweder diese Leine dann, also länger als die Kette sollte die natürlich gesteckt sein, mit an Bord nehmen. Wir kommen gleich zu dem Vorteil, was das bringen soll. Oder aber man bindet an das Ende dieser Leine eine Boje. Zum einen, das hat auch einen Vorteil, man sieht dann immer, wo der Anker ist, weil die Boje ja dann nach oben schwimmt. Die sollte ungefähr dann die Wassertiefe haben, ein bisschen mehr vielleicht. Aber der Vorteil dieser Sorgeleine ist noch eine andere. Kannst du mir das beantworten?
Na, man hat das halt irgendwie eine Verbindung zum Anker und wenn sich das jetzt tatsächlich so verklemmt, dass der Zug durch den Anker, der kommt ja eigentlich in der Regel nur in einer Richtung, dann habe ich da nur eine zweite Verbindung und kann eigentlich die Ankerkette entspannen und Zug auf diese Sorgleine bringen und in 180 Grad entgegengesetzter Richtung eigentlich dahin ziehen, wenn ich weiß, wohin ich ziehen muss, mit dem eigenen Boot, um den Anker selber wieder zu befreien. Allerdings,
Herr Käsbohrer, das war perfekt gesagt. Und lustiger, aber ich muss jetzt selber über mich schmunzeln. Ich sage immer Sorgeleine. Ist dir das aufgefallen?
Ja, das ist, weil du dann Sorgen hast, wenn du an die Sorgleine denkst.
Genau. Es ist die Sorgleine. Aber genau so. Du hast an der Spitze des Ankers nochmal eine Möglichkeit, geschaffen, dort einfach den
einzugreifen,
den Dorn einfach rauszuziehen, indem du in die gegengesetzte Richtung ziehst. Ja. Und das ist natürlich auch sinnvoll, aber ich muss zugeben, das habe ich noch nie gemacht.
Nee, das ist auch, also das ist auch wieder erheblicher Aufwand beim Anker einholen. Du brauchst jemanden zweiten, einen, der die Winch bedient, einer, der dafür sorgt, dass die Sorgleine jetzt nicht ausrauscht, vielleicht im Wasser schwimmt, vielleicht in einen Propeller kommt. Also ich benutze es in der Regel nicht, aber jetzt geraten wir wirklich, es gibt viele, viele Punkte, die man beim Ankern berücksichtigen muss, besprechen kann. Und ich hoffe, dass wir jetzt eigentlich mal drauf ein bisschen rübergebracht haben, euer eigenes Verhalten ist eigentlich wichtiger als das Wahl des richtigen Ankers. Ich will ein Thema nochmal ansprechen. Ich sehe, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich sehe bei Charterjachten oft, dass der Anker, ich vermute aus Verletzungsgefahr, aus möglicher, dass der Anker oft eher kleiner gewählt ist. Also wenn ihr rausfahrt auf einer Charterjacht und seht, also die entsprechenden Tabellen gibt es bei zum Beispiel bei toplicht.de, welche Fußlänge 50 Fuß braucht und 37 Fuß braucht 17 Kilo Anker. Also dass man sich ein bisschen vorher guckt, habe ich auch den Anker richtig? Auch bei Motorjachten, sagte mir der Wolfgang Dauser, die werden mittlerweile auch mit einem zu kleinen Anker oft ausgeliefert. Also ein Blick auf den Anker bei Übernahme der Yacht ist immer gut. Es wird wahrscheinlich kein Verscharterer da jetzt den Anker wechseln, aber man weiß, kann ich mich im Zweifelsfall eigentlich auf meinen Anker verlassen, auch mal im Sturm rausgehen, der wird halten, oder muss ich dann einfach sagen bei Sturm, nee, das ist jetzt ein schöner Wetteranker und den setze ich wirklich nur bei schönem Wetter ein und bei besten Bedingungen. Das ist, man ankert auch nicht immer im Sturm.
Also du sprichst gerade was wirklich Interessantes an, weil man sollte sich immer seinem Boot entsprechend verhalten. Das ist wichtig auch einfach beim Chartern. Wenn ich ein Boot habe, darf ich nicht davon ausgehen, dass dieses Boot bei bestimmten Windstärken mit vollen Segeln das durchhält, sondern ich muss mir die Segel anschauen. Und es kann sein, dass ich den gleichen Schiffstypen Jahr vorher hatte mit vielleicht nagelneuen Race-Segeln oder was auch immer. Und dann kann ich dem auch was anderes zumuten. Ähnlich ist es natürlich auch mit dem Anker. Deswegen ist da kein falscher Anker an dem Boot. Und manchmal ist auch ein zu schwerer oder zu großer Anker natürlich auch ein Nachteil. Und natürlich hat man als Eigner mit Sicherheit hier einfach nochmal die Möglichkeit, für sich, für sein Boot nochmal einen besseren Anker auszuwählen. Aber ich kann euch versichern, die Charterjachten gehören ja auch Eignern. Und kein Eigner möchte, dass sein Boot, welches in Charter läuft, einen Schaden davon trägt, nur weil er jetzt beim Anker gespart hat. Also insofern, in der Regel sind es schon die richtigen Anker, mit Sicherheit nicht immer. Und es gibt, wie der Thomas gerade schon gesagt hat, noch so viele Punkte. Ich habe hier noch auf der Liste stehen die Ankerkralle. Oder was machst du, wenn du einen Ankersalat hast? Wie kommst du da raus? Es gibt verschiedene Techniken. Also schreibt uns da gerne mal so eure Ankererfahrungen. Vielleicht können ja auch wir zwei, Thomas, in den nächsten Folgen noch das ein oder andere Ankererlebnis oder Ankermisserlebnis nochmal von uns preisgeben. Ich denke, da gibt es noch so einiges. Aber ich denke für heute den Mythos, um den jetzt vielleicht einfach nochmal auf den Mythos zurückzukommen, Ankern, das kann doch irgendwie jeder. Weiß ich nicht, was ist denn dein Fazit zu dem Mythos?
Wie ich eigentlich eingangs schon gesagt habe, den Anker rauslassen kann jeder. Sicher ankern, das können nicht viele. Und dazu gehört viel, viel Erfahrung und die kriegt man einfach nur durch viele, viele, viele Fehler.
Ja. Ich glaube auch, dass es so ist und ich bin sogar der Meinung, dass selbst dem besten Segler es passieren kann, dass ein Ankermanöver in Anführungsstrichen misslingt und der wird einfach nochmal ankern. Und das ist zum Beispiel auch etwas, woran ich jemanden erkenne, also meine zu erkennen, der verantwortungsvoll ankert. Das ist jemand, der im Zweifel immer wieder ankert in der Bucht und der nicht gleich beim ersten Mal sagt, so, das war's. Sondern wenn ich merke, der ankert das zweite oder dritte Mal, dann weiß ich, okay, der hört erst auf, wenn er sich sicher fühlt. Das ist schon mal auf jeden Fall jemand, der ein bisschen Erfahrung gesammelt hat.
Genau. Also Profi ist, wer eben nicht in die Bucht rauscht und sagt, peng, der hält.
Genau.
Wer mehr über das Thema erfahren will, jetzt die nächsten Tage, Mitte April, gibt es ein Seminar Ankern. So klappt es sicher im Mittelmeer. Ich mache es einmal im Monat. Infos gibt es unter www.millemari.de. Da kriegt ihr alle Infos, könnt euch auch anmelden. Und ich freue mich, wenn euch das heute eigentlich eher etwas sensibilisiert hat für die Fragen, die beim Ankern auftreten. Ich glaube, Ümit, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass wir da einfach ein kleines Fragezeichen hinter dem Mythos Ankern machen.
Ja, es ist, glaube ich, auch wirklich so. Und wenn ihr dann wisst, wie man ankert, dann könnt ihr euch euer Schiff über uns, über Charterbar-Yachting chartert. Nein, spannend. Könnt ihr natürlich auch vorher, zumindest solltet ihr euch sicher fühlen dabei. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Ankern, ihr könnt uns auch gerne die Fragen per E-Mail schicken oder eben, wie gesagt, eure Ankererfahrungen. Wir freuen uns da drauf. Ja, Thomas, es war mir mal wieder eine Freude und es war ein absoluter Genuss, mit dir übers Ankern zu sprechen. Das war mir klar. Das ist voll, du bist da in deinem Element. Schön war's.
Ja, hat Spaß gemacht, Ümit. Guter Mythos, freue ich mich. Hast du mich echt überrascht.
Möglichst ja, dann bist du nächste Woche dran. Überrasch du mich dann. Ich freue mich drauf.
Nee, ich verlasse mich auf unsere Leser. Ihr schreibt uns so viele gute Vorschläge im Moment.
Wir sind
eigentlich ganz gut eingedeckt, aber trotzdem schreibt bitte weiter und meldet euch bei uns. Okay?
So machen wir's. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche wieder in einer guten Soundqualität. Das werden wir jetzt beibehalten.
Jawohl, hoffentlich.
Dankeschön.
Bis bald.
Und bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao.
Macht's gut.
Ciao, Thomas.
Bis dann. Tschüss.